HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Dieser Zusammenhalt, diese Großzügigkeit, die es sofort gab, zeigen, dass Notre Dame nicht nur ein religiöses oder ein Pariser Denkmal war, sondern ein universelles.
Diese herrliche Kirche, das Herz von Paris, in Flammen zu sehen, hat uns ja alle tief berührt.
Der Brand in der Kathedrale hat uns vor Augen geführt, dass wir in der EU durch etwas Bedeutenderes und Tiefergreifendes verbunden sind als durch Verträge.
Paris, you are not alone. French nation is not alone. This is our manifestation of European solidarity.
Notre Dame ist nicht nur eine französische Kirche. Sie ist ein großes Erbe der europäischen Kultur.
Ich bin touché au cœur.
Mein Herz tut weh, aber ich bin auch glücklich, denn hier herrscht wegen des Symbols Notre Dame ein großer Zusammenhalt, den wir selten erleben.
Nous rebâtirons Notre Dame.
Wir werden Notre Dame wieder aufbauen.
Parce que c'est ce que notre histoire mérite.
Weil es das ist, was unsere Geschichte verdient, weil es unser tiefes Schicksal ist.
Parce que c'est notre destin profond.
Dass uns mehr zusammenhält als Verträge, eine fast beiläufige Bemerkung des polnischen Präsidenten des Europäischen Rates Donald Tusk, als noch während Notre Dame glühte, ein europäisches Gefühl aufflammte. Das ist nicht nur die Kathedrale der Pariser, dieses gotische Gotteshaus gehört uns allen, auch den vielen, die dort nicht beten, sondern nur staunen. Wenige Stunden nachdem der 96 Meter hohe hölzerne Spitzturm von Notre Dame einstürzte, brach der Server der französischen Stiftung für Kulturerbe zusammen, unter den Klicks derer, die für den Wiederaufbau spenden wollen. Denn Notre Dame soll wieder auferstehen. In 5 Jahren, so hat es der französische Präsident versprochen, ein wahrscheinlich überehrgeiziges Ziel. Aber Emmanuel Macron nutzt den verheerenden Brand, um seine Nation zusammenzuführen, jedenfalls für den Moment. Den zahlreichen europakritischen Franzosen mag auch die überwältigende Anteilnahme auf dem Kontinent und darüber hinaus einen ganz kurzen Augenblick der Versöhnlichkeit geschenkt haben und einen Moment des Erkennens, dass uns eben mehr zusammenhält als Verträge, wie der Katholik Donald Tusk sagte. Es gibt Orte und Gebäude, in denen historische, nationale und lokale Identität in Holz und Stein gebaut sind. Und wenn Feuer oder Krieg sie vernichten, dann symbolisiert der Wiederaufbau, hier ist ein Erinnerungsort, der über das individuelle Leben von uns allen hinausreicht. Das ist so mit der 850 Jahre alte Notre Dame, mit der Dresdner Frauenkirche oder dem Frankfurter Dom, der Mitte des 19. Jahrhunderts brannte, aber auch mit säkularen Architekturen wie der im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstörten Altstadt von Warschau. Die Katastrophe, die Rettung, der Untergang, die Versöhnung. Im Mittelpunkt der größten Geschichten stehen meist Gebäude. Dazu jetzt ein paar Bemerkungen des Tags aus Paris, Marcel Wagner.
Daniel und Emily haben große Mühe voranzukommen. Gemeinsam mit unzähligen Schaulustigen zwängen sich die beiden jungen Amerikanerinnen durch die dichte Masse von Menschen, die an der Seine-Uferstraße einen Blick auf Notre Dame erhaschen wollen. Wir hatten unseren Urlaub längst geplant und dann passiert das an dem Tag, an dem wir ankommen, erzählt Tenyal. Das hat uns echt geschockt. All die Geschichte, die da kaputt gegangen ist, das ist unbezahlbar. Wie viele andere, die heute am ersten Tag nach dem Unglück hierher kommen, durchstöbern die beiden Cousinen die Bouquinisten, die kleinen Buchhändlerstände auf der Suche nach einem Andenken, einer Zeichnung, einer Postkarte. Das ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre heute, meint Adeline, die Verkäuferin. Das Geschäft läuft sogar besser als sonst. Ich habe viele Bilder von Notre Dame verkauft, so wie sie vorher ausgesehen hat. Natürlich sei sie auch am Montagabend hier gewesen, erzählt Adeline, und muss bei der Erinnerung trotz des Andrangs kurz innehalten. Wir hatten plötzlich einen komischen Gestank gerochen, dann haben wir uns umgedreht und den ganzen Rauch gesehen. Das hat sich so schnell ausgebreitet, das war beeindruckend. Wir waren alle berührt. Unzählige Handys, Videokameras, ja, auch Fernsehkameras sind auf die gegenüberliegende Kathedrale gerichtet. Von vorne fehlt auf den ersten Blick eigentlich nur der Spitzturm in der Mitte. Von der Seite sind die Schäden und Löcher, die das Feuer gerissen hat, gut zu sehen. Beinahe noch mehr Touristen als sonst scheinen heute da zu sein, aber auch Pariserinnen und Pariser sind gekommen, obwohl... Heute sind wir auch ein wenig Touristen, entschuldigt sich Sophie, schließlich wollten wir auch sehen, was gestern passiert ist und unsere neue Notre Dame sehen. Im Büro hätte es heute ohnehin kein anderes Thema gegeben. Alle sprechen davon, jeder fühlt sich betroffen, jeder hat gestern starke Dinge empfunden, denke ich. Es sind wirklich alle solidarisch, brüderlich, wenn es um diese Geschichte geht. Gut 3,5 Kilometer Luftlinie entfernt, im Élysée-Palast, appelliert Emmanuel Macron, der Präsident, am Abend an genau diese Brüderlichkeit. Ursprünglich hatte er schon am Montagabend eine politische Antwort auf die Proteste der Gelbwesten geben wollen. Doch jetzt sagt er,
ça n'est pas le temps aujourd'hui.
Das ist heute nicht der richtige Zeitpunkt. Stattdessen beschwört Macron in nicht einmal 6 Minuten Fernsehansprache den Zusammenhalt der Nation und gibt dann ein gewagtes Versprechen ab.
Alors oui. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame.
Ja, wir werden die Kathedrale von Notre-Dame wieder aufbauen, sogar noch schöner als vorher. Und ich will, dass das in 5 Jahren fertiggestellt ist. Wir schaffen das.
Nous le pouvons.
Sophie hatte den Präsidenten zwar noch gar nicht gehört, mit dem Blick auf die schwer beschädigte Kathedrale, aber auf genau dieses Versprechen gewartet.
On est content quand même.
Wir sind froh, dass die Türme noch da sind, denn wir hatten schon Angst, dass nichts übrig bleibt. Wir hoffen, dass sie schnell wieder aufgebaut wird. Vielleicht sogar ja schon in 5 Jahren.
Die Schönheit von Notre Dame, ein Wunderwerk gotischer Architektur, wie sie heute nicht mehr gebaut wird. Und jetzt die Herausforderung des Wiederaufbaus. Regine Hartkopf, Architektin und Dombaumeisterin, guten Abend.
Guten Abend.
Ein Teil der Kathedrale brannte lichterloh, weil er aus Holz gebaut wurde. Wäre es klug, diese Holzarchitektur zu rekonstruieren?
Warum nicht? Holz ist natürlich brennbar, das ist selbstverständlich. Aber wir wissen, dass die Kathedrale wieder aufgebaut werden soll. Eine andere Antwort kann es auf so eine Katastrophe überhaupt nicht geben. Und nun muss man sich angucken, wo ist der Brand entstanden? Was kann man vorbeugend tun? Wie wird man heute das Gebäude wieder aufbauen? Es wird auf jeden Fall ein großer Dachstuhl gebraucht, der natürlich in Eiche oder in Nadelholz, auf jeden Fall in Holz erbaut war. Und man kann auch einen Stahldachstuhl wählen, aber auch dieser ist bei Erhitzung, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht, wird er zusammenbrechen, weil sich Stahl sehr schnell verformt. Ich glaube, die Frage, ob welches Material der Dachstuhl hat, die ist eigentlich fast sekundär. Die Frage nach dem Wiederaufbau und den Materialien wird man sich in vielen Stellen stellen müssen, wenn es darum geht, neue Materialien zu verwenden. Und da sollte man zurückhaltend sein.
Die Kirche wurde ja in den 850 Jahren ihrer Existenz permanent baulich verändert und ausgeschlachtet. Während der Revolution nach 1789 schmolzen die Revolutionäre 9 wundervolle Glocken ein, um daraus Kanonen und Münzen zu gießen. Und da haben die Pariser nicht geweint, so wie beim Brand vor 2 Tagen. Von der alten Substanz aus dem 13. Jahrhundert und 12. Jahrhundert steht weniger als die Hälfte. Würde es jetzt Notre Dame als französischen und europäischen Erinnerungsort verändern, wenn man den Wiederaufbau ganz anders gestaltet?
Ich kann mir nicht vorstellen, den Wiederaufbau ganz anders zu gestalten, eine andere Form zu wählen oder andere Türme zu setzen oder sonst was. Ich denke, die Grundstruktur des Gebäudes ist gegeben und die wird auch gebraucht. Nach der sehnt man sich auch. Im Detail jedoch werden sicherlich Anschlüsse, Lösungen gefunden, die unserer Formensprache und unserer Zeit und unseren Werkzeugen und Materialien entsprechen. Es wird ein Zusammenspiel aus Rekonstruktion und neuen Elementen sein, was dort entsteht. Und ein völlig neues Bauwerk, was auch wirklich eine ganz andere Kubatur hätte, ist sicherlich an diesem Ort nicht vorstellbar.
Zur Hilfe, Kubatur, was ist das?
Das ist die äußere und innere Form, also die Form der Hülle, die Dachneigung, der Dachreiter, der in seiner Eleganz nach oben strebt. Dort kann man sich jetzt beispielsweise nicht vorstellen, einen sehr breiten, starken, noch höheren Turm aufzusetzen. Ich sag's nur mal so. Die Form, die äußere und innere Form, die sollte der Form folgen, die verloren gegangen ist, um auch das zu adaptieren und zu tradieren, was dort war. Und dann kommt die Interpretation, unsere Handschrift des 21. Jahrhunderts dazu.
Als Dombaumeisterin können Sie besser beschreiben, was wir nur instinktiv verstehen. Was ist das Besondere am gotischen Raum von Notre-Dame? Wie erzeugt er die Wirkung, die selbst hartgesottene Atheisten ja spüren?
Tja. Das ist genau die Frage. Was ist das? Das ist die Kernfrage. Was ist das, was uns fasziniert? Es ist sicherlich so, dass in der Gotik die Räume in den Himmel strebten. Es wurde geradezu versucht, die himmlische Herrlichkeit in eine Bauform zu gießen. Die Fenster wurden immer höher und größer, die Dächer wölbten sich immer höher über dem Boden und die Weite des Kirchenbaus, die ist geradezu ehrfurchtgebietend. Und so war es einerseits der Versuch, eine himmlische Herrlichkeit abzubilden in einem Gebäude, und gleichzeitig natürlich die Repräsentation einer irdischen Macht. Wenn man in so eine überdimensionierte Kirche hineintritt, dann wird man sich seiner menschlichen Kleinheit bewusst, der Dimension, die angesichts einer solchen Größe nicht so sehr bedeutungsvoll ist. Und es ist ein Einordnen in eine Ewigkeit ist zu viel gesagt, sie endet sehr schnell, sehen wir jetzt am Brand, aber das Einordnen in eine sehr, sehr lange Zeitspanne, was uns dort beeindruckt.
Zum Schluss, es sind ja wir Menschen, die Kirchen nutzen und ihren Nutzen auch umwidmen. Glocken läuten nicht nur zum Gottesdienst, sondern nach militärischen Siegen, wie in Notre-Dame 1944, nach der Befreiung Frankreichs von deutscher Besatzung. Hatten das Kirchenarchitekten immer schon im Kopf? Haben Sie es als Dombaumeisterin präsent? Was Sie bauen, muss Gefäß sein für mehr als religiöse Gefühle?
Mit Sicherheit. Religion ist heute nicht mehr alltäglich. Es ist ja nicht mehr so wie noch vor 2, 3, 4 Generationen, dass mit Selbstverständlichkeit täglich zur katholischen Messe oder wöchentlich zum Gottesdienst gegangen wird. Religion ist nicht mehr notwendig, um diese ganzen Gebäude zu erhalten. Wir suchen etwas anderes. Die Kirchen, die wir heute erhalten, die Dome, die müssen Orte sein, an denen Menschen mit Erfahrungen konfrontiert werden oder mit Gefühlen konfrontiert werden, die sie so nicht mehr kennen. Man muss die Möglichkeit haben, nach etwas Heiligem zu suchen oder nach einem Ruhepol zu finden. Wir leben ja in einer Welt, die uns zumüllt mit Medien, mit Lärm, mit Lautstärke und Nachrichten und Geschwindigkeit und Schnelligkeit. In einem Kirchenraum dieser Dimension kommt man automatisch in eine ganz große Ruhe und damit in die Möglichkeit einer Spiegelung und Reflexion und auch Erkenntnis vielleicht im besten Fall oder zumindest erstmal eines Luftholens, den man sonst kaum noch an irgendwelchen Orten hat. Und das gibt die Möglichkeit einerseits neue Sinnaspekte zu thematisieren. Das hat immer auch die Möglichkeit gegeben, dann ein besonders erhabenes Gefühl zu inszenieren und es gibt immer wieder auch die Situation, dass nach großen Katastrophen oder nach großen Errungenschaften oder Siegen innerhalb von Glocken geläutet werden, in die Kirchen eingeladen wird. Das war früher so, ist heute so und wird sicherlich so bleiben.
Regine Hartkopf, Dombaumeisterin. Vielen Dank. Und hier, was sonst, ist Victor Hugo. Der Glöckner von Notre-Dame, so der deutsche Titel, 1831 erschienen, die Geschichte des hässlichen Quasimodo und der schönen Esmeralda, vielfach verfilmt, am eindrucksvollsten, aber selbstverständlich als Lektüre.
Am liebsten hielt er sich von den Menschen fern. Sein Dom genügte ihm. Die steinernen Könige, Bischöfe und Heiligen, die Notre-Dame bevölkerten, lachten ihm nicht spöttisch ins Gesicht und hatten nur ruhige, wohlwollende Blicke für ihn. Die anderen Bildsäulen, die Ungeheuer und Dämonen, hassten den armen Quasimodo nicht. Er war ihnen nur allzu ähnlich. Sie spotteten eher der anderen Menschen. Die Heiligen waren seine Freunde und segneten ihn. Die Ungeheuer waren seine Freunde und beschützten ihn. Er pflog lange Unterredungen mit ihnen und kauerte oft stundenlang in einsamem Geplauder vor einer der steinernen Gestalten. Wenn ihn jemand dabei überraschte, so entfloh er wie ein Verliebter, der über einem Ständchen ertappt wird. Der Dom ersetzte ihm nicht nur die menschliche Gesellschaft, er ersetzte ihm die Natur, die ganze Welt. Er ersehnte sich keine anderen Blütenbäume als die bunten Fenster, die immer blühten, keinen anderen Schatten als den des steinernen Blattwerks, das sich mit Vögeln beladen um die sächsischen Kapitäle rankte. Es verlangte ihn nach keinen anderen Bergen als nach den mächtigen Türmen der Kirche, nach keinem anderen Ozean als nach dem brausenden Paris zu ihren Füßen.
Seit dem Brand steht der Roman auf der Bestsellerliste in Frankreich und bei Amazon. Es ist ein Weckruf für die Pariser. Und das war schon so, als er 1831 erschien. Denn ehe Victor Hugo mit seinem Roman reüssierte, gammelte Notre-Dame Jahrzehnte vor sich hin und war fast verfallen. Erst nach der Veröffentlichung wurde die Kathedrale gründlich restauriert, zum allerersten Mal. Sie hören nahe, zwar der Tag Notre-Dame du Rob, mehr als eine Kirche, so unser Titel heute. Und der findet Widerhall im Aufruf des Bundespräsidenten, dass alle Europäer den Wiederaufbau unterstützen sollten. Und jetzt nach Dresden, zur Frauenkirche, auch so ein Erinnerungsort. Nicht nur für uns Deutsche. Weltweit wurden 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau gespendet, 60 Jahre nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Es musste allerdings erst die DDR untergehen, ehe die barocke Schönheit wieder sichtbar werden durfte. Wolfram Nagel.
10 Uhr vormittags, vor dem Haupteingang der Frauenkirche, hat sich eine Menschenschlange gebildet. Dresden-Besucher aus allen Teilen Deutschlands warten auf Einlass.
Gezielt hierher gekommen für einige Tage. Frauenkirche hat man natürlich verfolgt mit dem Wiederaufbau.
Hanau. Wir sind mit einer Reisegruppe hier und gucken uns als erstes die Frauenkirche an.
Nachdem sich die große eichene Tür geöffnet hat, strömen die Menschen in den runden Kirchenraum, recken die Köpfe hinauf zur Kuppel. Dort schweben die 4 Evangelisten zwischen den Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung und der Barmherzigkeit. Golden strahlt die Aureole zwischen Altar und Orgel. Engel bevölkern auf beinahe katholische Weise den protestantischen Kirchenbau, der im 18. Jahrhundert ein lutherisches Bollwerk zur jesuitischen Gegenreform und dem zum Katholizismus konvertierten sächsischen Kurfürstenhaus sein sollte.
Wir sind also wirklich beeindruckt. Und das Geld haben wir auch gerne dafür gegeben.
Die Farben sind sehr harmonisch. Ich als Katholikin fühle mich genauso wohl, sicherlich so wohl, wie auch ein evangelischer Christ.
Diese Kirche ist ein Phänomen, meint der Dresdner Stadtrandpfarrer Andreas Horn, der dem Wiederaufbau der Kirchenruine einst skeptisch gegenüberstand. Nie hätte er gedacht, dass so viele Menschen angesprochen werden. Und das quer durch die Konfessionen bis hin zu den Atheisten.
Und das führt dazu, dass jeder das heute wie früher beim Pilgern heute einmal in seinem Leben in Dresden der Frauenkirche gewesen sein muss. Das gehört dazu.
Die wiederaufgebaute Dresdner Frauenkirche ist ein ganz neuer Kirchentyp. Konzerthalle, Touristenmagnet, Hochzeits- und Taufkirche, Ökumene und Friedenskirche. Und natürlich das architektonisch ideelle Zentrum einer im Krieg zerstörten und wiederaufgebauten Stadt. Frauenkirchenpfarrer Sebastian Veit.
Die Frauenkirche steht für einen Glauben, der konfessionell traditionell geprägt ist. Wir sind eine lutherische Kirche, aber wir sind eben auch eine Kirche in einer Zeit, die Konfessionen zusammenführt.
Seit die Frauenkirche geweiht wurde, hat sich Dresden zu einer der Boomstädte Deutschlands gemausert. Lars Fieler, Sprecher der IHK Sachsen.
Im Zuge dieser zusätzlichen Gästezahlen haben wir einen deutlichen Kaufkraftzuwachs in der Stadt feststellen können, der sich dann selbstredend auf Gastronomie, auf Handel und auf viele Dienstleister positiv auswirkt.
Katastrophe und Rettung, Untergang und Versöhnung, die Verschmelzung von politischen und religiösen Gefühlen, so war es in Dresden, das ist das, was wir in diesen Tagen seit dem Brand in Notre-Dame erleben. Die Pariser singen die Marseillaise vor den Trümmern der Kathedrale. Auch diese Verknüpfung ist eine europäische Konstante. Wir Frankfurter kennen das ebenfalls aus unserer Geschichte, als in der Nacht vom 14. auf den 15. August 1867 der Dom brannte, deuteten die Bürger es als Symbol. Denn der preußische Kronprinz besuchte zeitgleich die rauchenden Trümmer und da kam alles zusammen. Der Gram und die Politik. Björn Wissenbach, Historiker und Stadtführer, wie werteten die Frankfurter den Besuch des Preußenprinzen in ihrer Stadt? Warum kam er überhaupt?
Also 1866 war ja Frankfurt von den Preußen okkupiert worden und damit war Schluss mit diesem Stadtstaat Frankfurt, der früher eine Reichsstadt war und nach dem Wiener Kongress eine freie Stadt wurde. Und wurde also eingegliedert in den preußischen Staatskörper. Damit ist diese Stadt zu einer Provinzstadt degradiert worden sozusagen. Und dann sagt sich rund ein Jahr später, also ein hochrangiges Mitglied dieser neuen Herrscherfamilie da in Frankfurt zum Besuch an. Und in der Nacht vorher brennt der Dom noch rechtzeitig ab, damit der den nicht mehr erwischt. Also die Habsburger hatten sich ja noch in den 50er Jahren dafür eingesetzt, dass der Dom renoviert wird, um sozusagen auch alte Ansprüche an dieses Haus zu erneuern. Und es war ja eine der Fragen während der Nationalversammlung nach der kleinen und der großdeutschen Lösung. Und die Parlamentarier hatten sich ja entschlossen, dem preußischen König die Kaiserwürde anzutragen und nicht dem Habsburgerhaus. Die Frankfurter sind immer Habsburg treu geblieben. Das erklärt sich aus der Geschichte heraus. Die lange Reihe der in Frankfurt Gekrönten waren in der Regel Habsburger. Ein Preuße war schon mal nicht darunter. So, und jetzt kommt also der Preuße und will dieses Haus für sich sozusagen vereinnahmen und es entzieht sich durch Brand. Und das ist natürlich ein Zeichen für alle Frankfurter, die ihre Freiheit eben durch die Preußen einem Ende entgegengeführt sahen. Und genauso wird das gedeutet. Also ein altes Reichssymbol dankt ab, gerät in Brand und damit wird also klar, da wird überhaupt nichts mehr wiederhergestellt, sondern man findet sich in einer neuen Situation wieder, was also vor allem die Frankfurter auf den Kopf gestellt hat.
Die Degradierung der freien Reichsstadt Frankfurt zur preußischen Provinz, das schmerzt uns noch heute, aber der Kronprinz nutzte die Gunst des Brandes. Wie denn?
Naja, also der war offenbar schon ein feinfühliger Mensch. Er verhält sich sehr maßvoll, nicht auftrumpfen. Die Frankfurter haben dem am Bahnhof begrüßt in Trauerkleidung, im schwarzen Frack mit weißer Binde, wortlos. Und er nimmt das auf. Er hat natürlich Kenntnis von dem Brand, der in der Nacht stattfand. Er besichtigt die Ruine und er setzt also für den Wiederaufbau des Frankfurter Doms 10 Jahre lang 20.000 Gulden auf. Also er macht taktisch etwas sehr Kluges und das wird natürlich entsprechend wahrgenommen. Kurz nach dem Dombrand bildet sich ein Dombauverein, der also aus hochrangigen Frankfurter Familien besteht. Es kommen von überall Spenden zum Wiederaufbau des Hauses zusammen. Es werden auch hochkarätige Architekten um Gutachten gebeten, wie man das am besten wieder richten kann. Und damit gerät es in eine Bahn, wo sozusagen so ein versöhnliches Moment auch drinsteckt.
So wurde also der Wiederaufbau des Frankfurter Doms nach 1867 quasi eine gesamtdeutsche, eine nationale Angelegenheit bis ins Kaiserreich hinein. Das war ja in Berlin politisch gewollt, auch von den gedemütigten Frankfurtern?
Tja, das wird wohl eine Frage sein, die man nicht ohne weiteres beantworten kann. Der Friedrich Stolze, der schreibt ja in seiner Frankfurter Laterne: Alles, was uns lieb und teuer, was uns heilig, hoch und wert, unsere Tempel fraß das Feuer, unsere Freiheit fraß das Schwert. Also die Reaktion fiel natürlich erstmal entsprechend aus. Jetzt muss man natürlich sehen, der Wiederaufbau des Frankfurter Doms, der lief von 1867 bis 1878. Dazwischen fällt die Gründung des Deutschen Reiches nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71. Und der Kaiser, also Wilhelm I., stiftete für das Domgeläute 13 Tonnen Kanonenbronze aus erbeuteten französischen Kanonen. Das zusammen mit dem Gekrätz der geschmolzenen Glocken bildete sozusagen das Material, aus dem heute die Gloriosa besteht, die größte der Frankfurter Glocken, die im Dom hängt. Das sind natürlich alle Statements, die da drin stecken. Also das wurde gerne gemacht, erbeutete Dinge aus dem Deutsch-Französischen Krieg in symbolhafte Gebäude reinzustecken. Die Kuppel des Reichstages in Berlin stammte auch aus umgegossenen französischen Kanonen. Also das kam häufiger vor. So, und dann gibt es auch noch einen Moment in der Sprachwahl. Während ja bis 1867 die Frankfurter von ihrem Paturm gesprochen haben, also vom Domturm und eben der Stiftskirche St. Bartholomäus, auch wenn das Stift seit 1802 so nicht mehr existierte, so wird also diese Kirche transportiert nach der Wiedereinweihung am Palmsonntag 1878 als Frankfurter Kaiserdom. Und das zieht also in der Folge so Touristen an, die es mit dem Nationalismus haben. Die kommen also mit dem Zug da rein, gucken sich den Frankfurter Dom an als Symbol für das Erste Kaiserreich, was ja auch entsprechend mit der Innenraumgestaltung vom Edward von Steinle unterstrichen wird und fängt und wurde und fahren dann mit der Taunus-Eisenbahn nach Rüdesheim, um dann das Niederwalddenkmal anzugucken, besorgen sich zweimal Stocknägel, um das entsprechend zu dokumentieren. Also es war durchaus üblich, im Zweiten Kaiserreich diese beiden Sachen zusammen zu sehen.
Erläuterung von Björn Wissenbach, dem Frankfurter Historiker und Stadtführer. Sie hören H2 der Tag, zurück in Notre-Dame-du-Rob. Dort lässt Victor Hugo die Glocken läuten. Und das ist für seinen Glöckner Quasimodo und dessen Helfer Schwesterarbeit.
Die Männer hängten sich an die Seile, die Winde kreischte und langsam setzte sich die erzene Riesin in Bewegung. Quasimodo zuckte zusammen und folgte ihr mit den Blicken. Das Gerüst, auf dem er stand, erbebte, wenn der Klöppel zum ersten Mal gegen die metallenen Wände schlug. Quasimodo vibrierte mit der Glocke. »Vorwärts!« schrie er unter wahnsinnigem Gelächter. Die Bewegung der Riesin wurde lebhafter, und je mehr sich der Winkel weitete, den sie durchlief, desto weiter öffnete sich auch das Auge des Quasimodo, bis es in Phosphorglanz funkelte. Endlich erhob sich das große Geläut. Der Turm bebte von der obersten Steinrampe mit den drei Pässen bis hinab zu den Grundpfählen. Holz, Blei und Steine hallten dröhnend wider. Quasimodo kochte und schäumte. Er kam und ging, er zitterte wie der Turm vom Kopf bis zu den Füßen. Die wütende, entfesselte Glocke zeigte abwechselnd der einen und der anderen Turmwand ihren erzenen Schlund, aus dem das Sturmgeheul drang, das man 4 Meilen weit hörte. Quasimodo stellte sich vor diesen offenen Schlund. Er kauerte sich zusammen und hob sich wieder, wenn die Glocke zu ihm zurückkam, sog ihren stürmischen Atem ein, sah einmal in die Tiefe hinunter auf den Platz mit seinem Ameisengewimmel und einmal auf die riesige, kupferne Zunge, die ihm eine Sekunde um die andere in die Ohren brüllte. Der Turm schwankte. Quasimodo schrie und knirschte mit den Zähnen, seine roten Haare sträubten sich, seine Brust keuchte wie ein Blasebalg am Schmiedefeuer, sein Auge blitzte. Die ungeheure Glocke schnaubte unter ihm. Das war keine Glocke, kein Quasimodo mehr, das war ein Traum, ein Wirbel, ein Sturm, ein Dämon, der auf einem fliegenden Ungeheuer hockte. Ein seltsamer Zentaur, halb Mensch, halb Glocke.
Gestern übrigens läuteten überall in Europa die Glocken für Notre-Dame, natürlich auch im Frankfurter Dom. Was von der katholischen Kathedrale nach dem Brand noch steht, wird übrigens sehr lange nicht mehr Ort für Staatsbegräbnisse sein, so wie 1996 für den französischen Präsidenten François Mitterrand. 60 Staats- und Regierungschefs waren damals in der Kathedrale. Da war die Kirche mehr Hochamt der Diplomatie als des Gebets. Auch der damalige polnische Präsident war in Notre-Dame. Er reiste aus einer Stadt an, die, anders als Paris, nach der deutschen Besatzung im Zentrum vollständig ausgelöscht war. Die wunderbare historische Altstadt, ein Trümmerfeld. Bis 1939 nannte man Warschau nicht zufällig das Paris des Ostens, dann wüteten Wehrmacht und SS. Aber die Überlebenden, die bauten ihre Altstadt originalgetreu wieder auf.
Sie ist etwas ganz Besonderes, die Warschauer Altstadt. Im Zweiten Weltkrieg, dem Erdboden gleichgemacht, wurde sie nach 1945 minutiös wieder aufgebaut. Dabei hatten die Kommunisten alles unternommen, um gerade diese Beweise des hochbürgerlichen Lebens in Warschau ja nicht wieder restaurieren zu lassen. Vergeblich. Gott sei Dank. Selbst das grobe Kopfsteinpflaster auf dem Altstadtmarkt ist mittlerweile so abgewetzt, dass man den Eindruck hat, auf uralten Steinen zu gehen. Im Herbst erstrahlt die im 13. Jahrhundert angelegte Altstadt in einem ganz besonderen Glanz. Wenn am späten Nachmittag die Sonne untergeht, tauchen die herrlich restaurierten Fassaden und das Königsschloss in ein Licht aus Purpur und Rot. Dann wirken die bunten, reich verzierten Patrizierhäuser wie eine Filmkulisse. Kein Wunder, dass Warschau vor dem Zweiten Weltkrieg Paris des Ostens genannt wurde. Wo einst polnische Könige majestätisch schritten, flanieren heute Tausende von Touristen aus dem In- und Ausland. Vor allem im Sommer verwandelt sich der Trakt Królewski, der sogenannte Königliche Weg, vom Schloss im Zentrum der Altstadt bis zum Łazienki Park, der grünen Lunge Warschaus, mehr oder weniger in eine nicht enden wollende Fußgängerzone. Überall vor den Cafés stehen Tische und Stühle, dazwischen edle Boutiquen, kleine Restaurants und immer wieder eine kleine Sitzbank aus Marmor. Nicht nur für Chopin-Liebhaber, eine ganz besondere Attraktion. Wer auf einen kleinen silbernen Knopf drückt, bekommt an jeder Sitzbank ein anderes Fragment aus dem Repertoire des polnischen Komponisten zu hören. Junge Paare sitzen oft hier, fernab des hektischen Treibens, ein paar Straßen weiter. Dort, wo Skyscraper modernster Bauart das Bild prägen. Seit Jahren lassen hier rund um den unterirdischen Hauptbahnhof berühmte Architekten eine Skyline entstehen, die mittlerweile durchaus mit jener anderer europäischer Metropolen vergleichbar ist. Mitten zwischen den modernen Wolkenkratzern steht das bislang höchste Gebäude der Stadt, der Kulturpalast. Ein Geschenk Stalins an die Warschauer, lange Zeit deshalb auch verhasst. Heute kann sich kaum jemand die Stadt ohne den Sowjetbau vorstellen. Seit 2007 steht der Kulturpalast unter Denkmalschutz. Damit heißt es, Finger weg, gleichgültig, ob man den Koloss schön findet oder nicht.
Wie stark nationale Identität an Architektur und Stadtgestaltung gekoppelt ist, Warschau ist ein Sinnbild dafür. Professor Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Im Zweiten Weltkrieg und während des Warschauer Aufstands 1944 wurde die Altstadt schon stark beschädigt, aber den Rest gaben ihr SS-Einheiten mit Flammenwerfern und Sprengsätzen. Was war der Antrieb dieses Vernichtungswerks?
Nun, der Antrieb dieser Vernichtungspolitik war es, die Substanz der polnischen Nation, der polnischen Zivilisation, des polnischen Staates, Selbstbewusstsein, Identität auf Dauer zu zerstören und das ganze Land Polen ja einer Vernichtung preiszugeben. Und Warschau war das schlagende Herz dieses Staates, Hauptstadt seit Ende des 16. Jahrhunderts und mit der Hauptstadt sollte auch ganz Polen symbolisch vollständig zerstört werden.
Die gesamte Bevölkerung wurde ja aus Warschau von den Deutschen vertrieben, aber als der Krieg zu Ende war, da war für die Überlebenden sofort klar, die Altstadt und das Königsschloss, das bauen wir möglichst originalgetreu wieder auf. Schon im Februar 1945 gab es ein Büro dafür. Warum war das für die Polen so wichtig?
Ja, weil man eben seine Überlebens, das war die Grundlage für die Erhaltung der Substanz dieser Nation, dieser Gesellschaft, der völlig durchgerüttelten und demoralisierten Gesellschaft, irgendeinen einen sichtbaren Bezugspunkt wiederzugewinnen für das, was 1000 Jahre Geschichte Polens ausmacht. Nun, die Stadt ist nicht so alt, aber es ist im Mittelalter gebaut worden, aber es ist eben über Jahrhunderte die Hauptstadt gewesen und man braucht eben der Zeit, eben in dieser Zeit auch schon, nicht nur Brot und Wasser, die grundlegenden Lebensmittel, sondern zum Überleben gehört auch das kulturelle Überleben und eben auch eine Idee, diese Nation, diese Gesellschaft lebt weiter und sie wird sich diesem Diktat dieser deutschen Besatzungspolitik, dieser Vernichtungspolitik nicht beugen. Das ist also ein das Versuchen ungeschehen zu machen, obwohl das natürlich überhaupt nicht möglich ist, aber sichtbar zu zeigen für alle Welt, aber zuerst mal sich selbst. Also diese Nation lässt sich nicht vernichten. Und es war eine Aufgabe für die gesamte Nation. Das war ja auch das Schlagwort. Die gesamte Nation baut ihre Hauptstadt. Cały naród buduje swoje stolice. Und die Steine kamen aus ganz Polen. Vor allem auch, oder zum Teil eben auch aus den ehemaligen deutschen Städten, kamen die Ziegel, um Warschau wieder aufzubauen.
Was ja auch, ich glaube, es ist in der polnischen Nationalhymne ist, Jeszcze Polska, lang lebe Polen. Was Sie eben geschildert haben, war das Einzigartige an diesem europäischen Experiment, so hat es die UNESCO 1980 in ihrer Begründung für die Eintragung der Warschauer Altstadt in die Liste des Welterbes formuliert. Ist das der Kern?
Der Kern ist eben, die Substanz zu erhalten und eben auch beispielhaft zu zeigen, dass eben zu einer kulturellen, zivilisatorischen, nationalen, kulturellen Identität eben auch die historischen Zeugnisse gehören, an denen man sich immer wieder selbst vergewissert. Und das ist ja auch ein Prozess, der nicht aufgehört hat. Das war natürlich die Altstadt zuerst. Das Schloss kam erst viel später. Es ist in den 70er, 80er Jahren wieder aufgebaut worden. Und heute noch wird diskutiert über den Wiederaufbau von bisher nicht wieder aufgebauten Palästen, wie das Sächsische Palais und das Brühlsche Palais, die sogar an die deutsche sächsische Zeit erinnern. Und da sind die Polen auch großzügig. Sie sagen, das ist auch ein Teil der polnischen Kultur und Geschichte, das, was eben dann auch andere in diese Hauptstadt mit reingebracht haben durch ihre kulturellen Denkmäler.
Also ist die Altstadt von Warschau ein europäischer Ort wie Notre Dame, ein Ensemble, uns mehr zusammenhaltend als Verträge, wie der polnische EU-Ratspräsident Donald Tusk nach dem Brand in Notre Dame sagte?
Genau, weil ja auch wenn man sich die Gebäude anschaut, aus den unterschiedlichsten Epochen wieder aufgebaut, aus den von der Gotik bis zur Gründerzeit, dann sieht man eben, dass sich da die gesamte europäische Architektur Geschichte auch widerspiegelt und dass das eben diese polnische Kultur ein Teil der europäischen, mittel-südwesteuropäischen Kultur ist, dass die Einflüsse von unterschiedlichen Stilen, Zuwanderung auch von Architekten geprägt ist und dies eben ein Amalgam eben ist, dass eben das spezifisch Polnische auch aus der Anwendung und aus der Aneignung eben dessen, was in der gesamten europäischen Kultur und materiellen Kultur in der Architektur entstanden ist. So wird es also deutlich, dass es sowohl ein Wiederaufbau einer polnischen Stadt ist und eben einer europäischen Stadt. Ob das nun das Notre Dame ist, ob es die anderen Bauwerke sind in anderen Städten und Regionen Europas, sie sind Teil einer europäischen Kultur und zugleich verbinden sie an ihrem Ort auch die eigene Nation, die eigene Geschichte mit diesem Gebäude. Und ohne dies ist es schwierig, eine kulturelle Identität überhaupt zu erhalten, zu bewahren und weiterzuentwickeln.
Und das verbindet auch alte wie junge Polen, diese Gewissheit?
Ja, genau. Das ist unstreitig. Das ist unstreitig, dass es eben, dass das dazugehört und das ist keine Frage einer alten Generation. Das verbindet alte und junge Polen, links und rechts. Die unterschiedlichen ideellen Vorstellungen, das ist etwas alle Verbindendes. Das ist eine emotionale Größe, so wie der Kölner Dom beispielsweise. Gut, Frankfurt, Sie haben das Beispiel Frankfurt, Frankfurter Dom, der Kölner Dom, das ist für jung und alt. Wenn die große Glocke, der dicke Pitter am Kölner Dom läutet, das bewegt alle, jung und alt, Einheimische und Fremde. Und das hat mit Alter, glaube ich, nichts zu tun. Und gerade in Paris hat sich ja auch gezeigt, jetzt wenn man die Bilder sah vorgestern, es waren vor allem auch viele junge Leute, die unterwegs gewesen sind und sich mit diesem furchtbaren Ereignis dann auseinandergesetzt haben und sich identifizieren mit einem Gebäude. Jeder hat da seine eigene Vorstellung, aber ohne Notre Dame geht's nicht. Ohne die Warschauer Altstadt geht's nicht. Und das ist etwas unabhängig jetzt von der Richtigkeit von Rekonstruktion, welche Zeitalter rekonstruiert man, wenn nichts mehr da ist, kann man sagen, wollen wir das im Zustand direkt vor der Zerstörung oder wie es ursprünglich ausgesehen hat. Das sind alles dann Überlegungen, die nachher geführt werden. Aber das Erste ist überhaupt wieder zumindest eine Vorstellung von dieser Geschichte zu haben durch die Anschauung.
Professor Dieter Bing, besten Dank für das Gespräch. Und zurück zu Quasimodo. Quasimodo, der im Roman von Victor Hugo als Glöckner von Notre Dame die Hauptrolle spielt.
Das Dasein dieses seltsamen Wesens machte den ganzen Dom merkwürdig lebendig. Ein geheimnisvoller Zauber, so wenigstens schien es dem vergröbernden Aberglauben der Menge, ging von ihm aus und durchdrang das Gebäude wie bebender Pulsschlag bis in seine steinernen Eingeweide hinein. Schon das Bewusstsein seiner Gegenwart erweckte die Vorstellung, als rührten und bewegten sich die zahllosen Bildsäulen. Die alte Kirche schien unter seinen Händen ein gefügiges, gehorsames Geschöpf. Sie wartete seines Winkes, ehe sie ihre mächtige Stimme erschallen ließ. Sie war von Quasimodo durchdrungen und besessen wie von einem Hausgeist. Er hauchte ihr Odem ein, so dass man vermeinte, sie atmen zu sehen. Er war überall, er war vielfältig. Bald sah man mit Entsetzen, wie ein seltsamer Zwerg sich an einem der Türme auf- und niederschlängelte, auf allen Vieren hochkletterte, von Vorsprung zu Vorsprung hüpfte, senkrecht abwärts rutschte oder im Bauch eines steinernen Ungeheuers herumstöberte. Es war Quasimodo, der Rabennester ausnahm.
Das ist ganz großartige Literatur. Und es ist diese Kathedrale, die die Franzosen nach dem Brand am Dienstagabend zusammenrücken ließ. Und man kann sich gerade nicht vorstellen, dass die Demonstrationen der Gelbwesten am kommenden Samstag einfach weitergehen wie bisher. In Paris einte das Feuervolk und Regierung jedenfalls für den Moment. Notre Dame ist nämlich mehr als eine Kirche. Als im Februar 1933 im Berliner Reichstag Feuer gelegt wurde und aus der Kuppel Flammen schlugen, da einte diese Brandstiftung Deutschlands keineswegs. Im Gegenteil, die Nazis nutzten den Moment, um die Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft zu setzen. Insofern ist das Feuer damals symbolisch gewesen. Da verbrannte die Freiheit und Deutschland versank in der Barbarei. Ein kurzer Rückblick von Holger Senzel.
There was a telephone call that reached me, and so this chap told me that the Reichstag was on fire.
Gegen 22 Uhr bekommt der britische Journalist Sefton Delmer in Berlin den Anruf eines Informanten. Der Reichstag brennt. Delmer macht sich sofort auf den Weg. Das massive Gebäude steht in hellen Flammen. Delmer trifft Hermann Göring. Kurz darauf fährt der neue Reichskanzler Adolf Hitler vor.
Hitler saw me. He said, "Evening, Delmer," and I said, "Good evening, Herr Reichskanzler."
Hitler sagte, Guten Abend, Delmer.
Und ich sagte, guten Abend, Herr Reichskanzler. Und er sagte, ich bete zu Gott, dass dies das Werk der Kommunisten ist. Das gibt uns die Chance, die wir brauchen.
Noch am Tatort wird der 24-jährige Holländer Marius van der Lubbe verhaftet. Ein wirrer Weltverbesserer. Wie er es geschafft haben soll, den großen Bau ganz allein innerhalb weniger Minuten in ein Flammenmeer zu verwandeln, bleibt ein Rätsel. Für die nationalsozialistische Regierung steht noch in der Brandnacht fest, es waren die Kommunisten, der Auftakt zu einer roten Revolution. Josef Goebbels.
Durch diese Brandstiftung hat sich der Bolschewismus als das entlarvt, als was wir Nationalsozialisten ihn schon seit Jahren erkannt hatten. Verbrecherisches Untermenschentum hat in Deutschland eine Partei organisieren dürfen, die mit Politik gar nichts zu tun hat, mit der sich nicht politische Gruppen und Verbände, sondern eigentlich nur die Strafrichter auseinanderzusetzen haben.
Und in derselben Rede holt Goebbels auch noch zum Schlag gegen die Sozialdemokraten aus.
Jedem ist es klar geworden, welcher unerhörten verbrecherischen Unterlassung sich die SPD schuldig gemacht hat, als sie mit unzureichenden Mitteln und mit Samthandschuhen diese Verbrecherorganisation behandelte.
Die Empörung ist geheuchelt, denn etwas Besseres als der Reichstagsbrand hätte den Nationalsozialisten gar nicht passieren können. Es ist ihre Chance, die politische Opposition ein für alle Mal auszuschalten. Nur einen Tag nach dem Brand unterzeichnet Reichspräsident von Hindenburg die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Mit einem Federstrich werden die Grund- und Freiheitsrechte abgeschafft, Demokratie und Rechtsstaat beseitigt. 20.000 politische Gegner, vorwiegend Kommunisten, verhaftet, ihre Zeitungen verboten und das eine Woche vor den Reichstagswahlen. Der legalisierte Terror hat Erfolg. Bei den Neuwahlen erreicht Hitler 51,9% der Stimmen. 4 Monate später ist nicht nur die KPD zerschlagen, sondern auch die Sozialdemokratische Partei verboten, das parlamentarische System endgültig beseitigt. Bücher werden verbrannt, jüdische Geschäfte boykottiert, die ersten KZs entstehen. Marius van der Lubbe wird zum Tode verurteilt, die kommunistischen Mitangeklagten müssen mangels Beweisen freigesprochen werden. So gut passt der Reichstagsbrand den Nationalsozialisten ins Konzept, dass schon früh der Verdacht auftaucht, die Nazis selbst hätten das Feuer gelegt. Das passt zu den Beobachtungen des britischen Journalisten Delmer in der Brandnacht.
Als erstes traf ich Dr. Alfred Rosenberg, Hitlers Experte für Außenpolitik. Er schaute auf das Feuer und dann, das werde ich nie vergessen, dann sagte Rosenberg zu mir, nun, das ist ganz das blutige, verrückte Ding, das zu unseren Jungs passt.
Restlos aufgeklärt ist der Reichstagsbrand bis heute nicht. In jedem Fall aber war er für die Nationalsozialisten die Fackel für eine absolute und allumfassende geistige Brandstiftung.
Und jetzt, was wissen wir nach unserer Tour in H2, der Tag zu europäischen Erinnerungsorten bis hierher? Vielleicht brauchen wir sie mehr denn je, je diverser unsere Gesellschaften werden. Professor Wolfgang Schmale, Sie lehren Geschichte an der Universität Wien, Sie haben in Frankreich studiert, sind Fachmann für französische und europäische Geschichte der Neuzeit. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Man sieht es der Kathedrale Notre-Dame nicht an, aber für ihren Bau mussten Bauern wie auch Städter zahlen im Mittelalter. Der Kirchenbau musste ja finanziert werden. Waren die einverstanden mit den katholischen Sakralbauten? Wurden sie überhaupt gefragt?
Ja, die Bauern wurden durchaus gefragt, zumal sie ja auch in ihren Dörfern für die Kirchen verantwortlich waren und die Kirchen auch im Mittelpunkt des sozialen Lebens, weil Religion ja nie nur den Glauben betraf, sondern auch das gesellschaftliche Leben. Was es Paris angeht und Notre Dame, waren es natürlich vor allem die Bürger und Bürgerinnen, die dafür aufgekommen sind.
Seit 1905 sind in Frankreich Kirche und Staat strikt getrennt, aber der französische Präsident, er bezeichnet den Wiederaufbau als nationales Schicksal und das Entsetzen über den Brand als inneres Beben Frankreichs. Ist das pathetisch überhöht oder glaubwürdiges Sentiment für Sie?
Naja, es ist natürlich schon ein bisschen überhöht. Macron braucht ja, wenn man so will, auch ein bisschen Zuspruch zu Themen, die unstrittig sind. Das ist bei der Wiederherstellung der Kathedrale nach dem Brand, glaube ich, vorauszusetzen. Allerdings der Staat seit diesem Gesetz von 1905 eben zuständig für die Gebäude. Sie sind ja sein Eigentum. Insofern sind also Wiederherstellung oder auch der Erhalt Zuständigkeit des französischen Staates. Von daher ist es ganz legitim, dass er als Staatspräsident sich in der Weise dazu geäußert hat.
Noch eine Überlegung. Politiker und Journalisten beklagen das Auseinanderdriften der Europäischen Union. Die ist aber ein politisches Konstrukt, sehr jung im Vergleich mit Notre Dame. Verwechseln wir nicht womöglich Europa mit der EU? Die EU kann ja verschwinden, europäische Erinnerungsorte und die damit verbundenen Gefühle aber nicht.
Europa ist insgesamt natürlich größer und auch mehr als die Europäische Union. Die ist ein Teil von Europa. Und die europäische Kultur und Kulturgeschichte reicht auch räumlich gesehen weit über die Europäische Union hinaus. Trotzdem muss ich sagen, die EU steht natürlich nicht vor dem Verschwinden. Der Umstand, dass populistische Parteien gegen die EU Stimmung machen, bedeutet ja noch nicht, dass die EU bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr ankommt. Im Gegenteil, die Zustimmungswerte sind ja wieder gestiegen, weil man sich jetzt wieder mehr damit befasst und eigentlich besser weiß, was man an der EU hat. Die Förderung des kulturellen Erbes Europas spielt ja auch in der EU eine immer größere Rolle seit einigen Jahren, vor allem seit dem Vertrag von Lissabon 2007. Und wir haben letztes Jahr 2018 das europäische Kulturerbejahr gehabt mit Tausenden von Initiativen, auch in Dörfern, nicht nur die ganz großen Kulturstätten, die gezeigt haben, wie sehr den Bürgerinnen und Bürgern die europäische Kultur, auch ihr materieller Ausdruck, am Herzen liegt.
Und ganz kurz zum Schluss, unsere Sendezeit geht so langsam zu Ende. Gibt es so etwas wie eine europäische Identität, die Vielfalt unserer Kulturen in einem großen Kontinent? Ist sie das?
Die Vielfalt ist, wenn wir eine europäische Identität haben, die zu anderen dazukommt, dann ist es genau die Vielfalt. Und die materielle Kultur, zu der Notre Dame und andere Gebäude gehören, zeigt ja genau auch diese Vielfalt. Und sich darum zu kümmern, ist, glaube ich, eine Bestärkung europäischer Identität.
Professor Wolfgang Schmale, besten Dank für das Gespräch. Und das war der Tag. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.